So, jetzt können wir endlich richtig anfangen. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das müssen wir jetzt einfach gar nicht.
Das müssen wir gar nicht thematisieren. Nee,
technische Schwierigkeiten. Also die Hörer und Hörerinnen können sich vorstellen, dass wir hier immer, bevor es richtig losgeht, Material und Material wegzuschneiden haben, in dem wir versuchen, diese Technik
in den Griff zu bekommen. Ja,
genau. Ich komme mir so ein bisschen vor wie auf diesen Apollo-Missionen, wo man mit ein bisschen Stück Klebeband und ein paar Widerständen und Transistoren quasi zum Mond fliegen musste.
Genau, aber der Wiedereintritt in die Atmosphäre ist hier immer viel softer.
Ja, fangen wir nochmal an mit Paul Auster's 4321. Ein gigantisches, riesenlanges Buch und wir machen etwas heute zum ersten Mal, was wir so noch nicht gemacht haben. Wir besprechen es, obwohl wir beide noch nicht durch sind, weil ich denke, dass das einfach vielen so geht, dass sie das so schnell nicht durchhaben und wir so eine Art Halbzeitbesprechung machen. Ne?
Genau. Ich glaube, zum Wesen des Buchs kann man ja schon so das Wesentliche irgendwie sagen.
Du hast viel besser als ich die Spielregeln dieses Buches verstanden.
Das weiß ich so nicht. Willst du das nochmal oder soll ich das nochmal zusammenfassen?
Also mir ging es halt am Anfang das so, dass ich sehr lange gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, wer die Hauptfigur ist. Das ist offenbar dieser Ferguson, wo nachdem er dann, weil so eine Hintergrundfamiliengeschichte erzählt wird, angefangen von der Einwanderung seines Großvaters aus Russland Amerika.
Genau, die aber im Weiteren eigentlich keine große Rolle spielt.
Nein. So. Das ist so eine Art und das sind auch, glaube ich, die Passagen, die so ein Buch dann auf 1000 Seiten bringen.
Der Vollständigkeit halber wird da alles Mögliche noch dazu erzählt.
Ja, genau. Und da frage ich mich halt, das ist eben auch so bei so 1000 Seitenbüchern wie Musils Mann ohne Eigenschaften, so die Frage, ob das nicht überformuliert ist, ob man das machen muss.
Vielleicht sage ich gerade noch mal kurz, um was es grundsätzlich...
Ach so, das hätten wir ja auch gleich danach machen können. Aber
das, können wir auch machen, wie du magst.
Okay, also irgendwann wird dieser Ferguson geboren und er wächst auf und im Alter von 6 Jahren hat er einen Unfall.
Genau, er fällt vom Baum.
In dem Moment, je nachdem wie dieser Unfall beziehungsweise die Folgen sind, spaltet sich sein Lebensweg auf in 4 verschiedene
Erzählstränge. Alternative Lebensberichte.
Genau. Also dieses Buch hätte man auch nennen können, was gewesen wäre. Genau. Oder wie es hätte kommen können, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es kam.
Genau. Also das ist ja so eine Überlegung, die man sich ja tatsächlich vielleicht gerade als Kind oder Jugendlicher häufiger stellt. Auch im Erwachsenenalter manchmal so dieses, was wäre passiert, wenn. Genau. Ja. Und das ist ja auch immer eine ganz reizvolle Vorstellung. Und ich finde, was er halt macht, jetzt im Gegensatz zu, was weiß ich, täglich grüßt das Murmeltier, er beschreibt halt diese alternativen Lebensabschnitte, diese alternativ gelebten Leben halt mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit.
Und das ist eben auch meine Frage, ob das so sein muss, ob das nicht auch dann überformuliert ist.
Also sagen wir so, das sind die Stellen, an denen ich auf jeden Fall häufiger ausgestiegen bin. Also ich dachte, ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo er eine Kurzgeschichte komplett nacherzählt, die Archibald Ferguson an irgendeiner Stelle schreibt und wo ich jetzt dachte, muss ich da jetzt auf 13 Seiten diese Kurzgeschichte haben? Weiß ich jetzt nicht. Muss ich sämtliche Filme von Stan und Laurel irgendwie aufgezählt bekommen, inklusive der Handlung? Weiß ich nicht. Also, es ist sehr vieles, es ist ja auch so ein ganzes, es wird ja auch so eine Zeitgeschichte, wird ja auch in extenso, wird ja auch dargelegt, irgendwie Kennedy und Nixon und die Wahlkampagne und lalala und Basketballregeln, ganze Spiele werden nacherzählt. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, er wollte sich auch einreihen, irgendwie so vielleicht in so die großen amerikanischen Schriftsteller, also irgendwo so zwischen Philip Roth und DeLillo oder so.
Ich würde nochmal einen draufsetzen und sagen, in die russischen Schriftsteller wollte er sich mit einreihen.
Vielleicht auch das.
Denn das ist typisch für russische Schriftsteller, die ja auch für ein Publikum geschrieben hatten, die eben diese langen Winter hatten, viel, viel Zeit zu lesen, lange Zugfahrten, tagelang, wochenlange Zugfahrten, wo so eine Art von Literatur Sinn macht. Und wenn das stimmt, also wenn man jetzt Ferguson ein bisschen als alter Ego nimmt von Paul Auster, es deutet einiges darauf hin, es ist das gleiche Geburtsjahr.
Das ist das gleiche Geburtsjahr, 47.
Paul Auster ist auch da an der amerikanischen Ostküste aufgewachsen.
New Jersey, glaube ich.
Ja. New York, ne? New Jersey, genau. Und dann hat aber auch diese Verbindung zu Brooklyn, die da auch immer drin vorkommt. Das ist schon sehr ähnlich. Und wenn Paul Auster auch russische Vorfahren hat, Ja, dann wissen wir ja, wo es herkommt.
Ja, also das kann ich jetzt, also da weiß ich zu wenig über Paul Auster, um das jetzt wirklich beurteilen zu können, aber das liegt sicherlich nah und vielleicht liegt das natürlich dann auch daran, diese Detailversessenheit, die für den Schreibenden, glaube ich, oftmals interessanter ist als für den Leser. Mhm. Dass da jetzt diese Familiengeschichte auseinander zu dröseln. Also gerade, ich finde halt, dass die Geschichte, die erzählt wird, also die eigentliche Geschichte, diese Lebensgeschichte, oftmals so ein bisschen der Spannung entbehrt. Ja. Also ich finde diese Charaktere, die da aufgeblättert werden, finde ich teilweise nicht so wahnsinnig prägnant, auch nicht für ihre Zeit, dass ich merke, da war ich immer wieder jetzt so auch schon zerstreut oder habe das mal weggelegt und deswegen hat es auch länger gedauert, um jetzt 300 Seiten zu lesen, als ich da sonst für brauchen würde.
Also Paul Auster hat das, glaube ich, immer schon gemacht und ich entsinne mich auch, dass als ich anfing, Paul Auster zu lesen, etwa mit Anfang 20, und ich eigentlich sowas erwartete wie einen Kriminalroman, war ich gleichzeitig erschrocken und auch fasziniert über diese Art, weil er hat eben diese retardierenden Momente. Ich weiß nicht, hast du Stadt aus Glas gelesen, diese New York-Trilogie?
Ja, oh, das ist ewig her. Ja.
Genau, das sind diese retardierenden Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt zieht er dich aber wirklich an der langen Leine.
Ja.
Um etwas herum und man fragt sich, ob er jemals auf die Auflösung, so etwas ist in einer Kiste, sage ich jetzt zum Beispiel mal, was ist in dieser Kiste?
Ja.
Ja, und ja. Man fragt sich, und das macht er so lange, bis man versteht, dass es gar nicht darauf ankommt, sondern dass es eben auf diese retardierenden Momente ankommt und, ja. und dass es gar nicht darauf ankommt, was in dieser Kiste drin ist, weil diese Kiste ohnehin ausgedacht ist. Ja, das sind so Sachen. Ich erinnere mich an ein Buch, wo ein Mensch mit einer Bibliothek verkauft hat, die seines Onkels oder so, und dann einen Koffer Geld dafür bekommen hat oder eine Kiste Geld,
ja.
und es dann darum geht, von diesem Geld möglichst lang zu leben. Und das wird erzählt. Man,
das
wie
stimmt,
er immer,
ja.
immer weniger ausgibt. Mhm. Ja, mhm. Solche Geschichten. Und das findet sich hier wieder, wie überhaupt vieles andere aus Paul Austers künstlerischem Leben.
Ja, also ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von Paul Auster, deswegen kann ich das jetzt, konnte ich jetzt die Einzelheiten und die Stationen jetzt gar nicht so beschreiben. Ich habe eben damals viel gelesen.
Dann fragt man sich aber, warum man dieses 1300 Seiten starke Buch lesen muss, wenn man eigentlich doch gar kein Fan von ihm ist, ne?
Du, ich habe das gelesen, weil wir beschlossen haben, das zu lesen.
Ach so. Ach so.
Ich finde, man muss kein Fan sein von ihm, um ihn zu lesen. Ich finde, er ist nach wie vor sicherlich einer der besseren Schriftsteller und das, was ich ich finde, wie gesagt, er schreibt sehr routiniert, für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu routiniert.
Ja.
Ich finde, er verfällt manchmal auch sehr in Floskeln. Das stört mich durchaus auch. Also ich finde, er ist oft sehr nüchtern und auch sehr irgendwie nah dran, aber was mich auch schon immer bei ihm gestört hat, er ist gleichzeitig nicht sehr empathisch irgendwie mit seinen Figuren. Ich finde, er ist.
Ja, weil es eben Figuren sind.
Ja, also ihm wird ja immer unterstellt, er sei ein postmoderner Schriftsteller und die haben ja grundsätzlich so ein bisschen die Angewohnheit, was auch bei ihm ja da durchscheint, wo es mehr um eine Idee geht, um eine Struktur, also um irgendwas zu beweisen vielleicht irgendein Gedankenexperiment einfach durchzuziehen. Und die Figuren, die sind halt ausgedacht, um das zu belegen.
Ja.
Und selbst wenn das halt biografisch fundiert ist, und ich würde sagen mal, der Detailreichtum, der kann ja teilweise nur aus dem Erlebten kommen. Du kannst ja jetzt nicht alles irgendwie en Detail ausdenken. Das kommt ja auch irgendwo her aus dem Leben. Aber ob sich das jetzt...
Doch, kann man.
Ja, kann man.
Aber er denkt es sich halt an... parallel zu seinem Leben aus. Also er nimmt einfach die Elemente, die er selbst gut kennt. Das ist aber in allen seinen Büchern.
Ja, aber das meine ich, weißt du, das tut, glaube ich, jeder. Weißt du? Also ich glaube, wenn es wirklich darum geht, en Detail irgendwie bestimmte Vorkommnisse zu beschreiben.
Das tut nicht jeder.
Rekurrierst du aber schon auf irgendwie Erfahrungen oder Beobachtungen. Und wenn du es nicht tust, dann kommt oft ziemlicher Quatsch bei raus. Sage ich jetzt einfach mal so.
Interessante These, ja. Das würde ich stark bestreiten. Ich glaube, was Paul Auster tut, ist, dass er eine Atmosphäre schafft, die dicht ist dadurch, weil die Beschreibungen sehr präzise sind, auch der Orte und Menschen.
Ja.
Die dich glauben lassen oder die dich zu diesem Satz bringen, wer das so genau aufschreibt, der muss das erlebt haben. Der muss einen Teil davon erlebt haben. Das ist,
nicht,
die, das ist die Illusion, die er schafft, meiner Ansicht nach.
Na, ich würde sagen, er hat das beobachtet.
Ja.
Aber ich glaube, du musst das schon irgendwo herhaben, damit das nicht total krude, also auf 1300 Seiten das zu schaffen, da konsistent zu bleiben, das ist schon sehr schwierig, ja, wenn du dich in einem rein fiktionalen, komplett der Realität enthobenen.
Ja, nein, aber das ist nur weil es diese Orte gibt und weil Paul Auster dort war, heißt das ja nicht, dass es nicht rein fiktional ist. Also das ist nicht wirklich rein.
Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Ja, ich glaube, was du meinst, dass natürlich ist das alles ausgedacht. Natürlich ist das nicht so passiert. Aber ich behaupte mal, wie jemand beschreibt, wie er eine Tasse hochnimmt,
so,
dann weil er weiß, wie es sich anfühlt, eine Tasse hochzunehmen.
Weil er Vorbilder hat. Ja, gut, okay,
ja, weil dann, du irgendwie irgendwas beobachtest und einfach weißt, das fühlt sich so, eine fühlt sich so, und dann setzt man das halt irgendwie so zusammen, dass das halt Sinn ergibt.
Also, ja, aber das ist verglichen, sagen wir mal, auf die Kunden, verglichen mit der Kunst würde das bedeuten, es gibt, ich male ein Bild, was völlig nichts mit der Realität zu tun hat, oder ich mache eine Fotografie, die genau die Realität abbildet, und das dazwischen ist beispielsweise die Montage, ja, dass ich die Fotografie, und das ist, glaube ich, das, was er tut. Er nimmt eine Fotografie und zerschneidet sie und setzt sie neu zusammen.
Ja, so, genau. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Ja.
Ja. Das macht er nicht, kannst du ja trotzdem sagen. Und das, deswegen kommt hier auch in diesem Buch wie auch in anderen Büchern die Motiv der Fotografie taucht da auf. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Stelle?
Na, die Mutter ist Fotografin.
Ist Fotografin und beginnt als so eine Art Hochzeitsfotografin und wird dann entdeckt, weil diese Hochzeitsbilder, die sie macht, von der Hochzeitsgesellschaft abgelehnt werden, also sie sind ja völlig...
Diabolisch werden sie genannt.
Ja, diabolisch. Die sind ja völlig missraten, völlig misslungen,
ja,
dieses Licht. Und dann bis dann irgendwie eine Kunstzeitschrift das sieht und sagt, ja, das ist Kunst. Und daraus eine Serie macht mit den Bildern, die sie abdrucken dürfen. Ja. Jüdische Hochzeit in Brooklyn.
Ja, ja. Klar, das würde ja bedeuten irgendwie, dass du die Essenz von einer Realität darstellen kannst, ohne naturalistisch zu sein.
Absolut, genau.
Ja, also das ist ja auch der Unterschied zwischen Realismus und Naturalismus, zumindest in der Kunst.
Genau.
Genau. Also, ja, genau. Ich glaube, was mir in dem Buch extrem aufgefallen ist, dass es halt sehr, vielleicht auch in seinen anderen Büchern, obwohl das mir jetzt nicht so aufgefallen, ich fand die immer sehr künstlich. Ich fand, dass das Buch jetzt im Beschriebenen halt relativ banal bis zur Langeweile halt teilweise banal aus.
Mhm.
Und dass halt dieser Detailreichtum von Banalitäten im Prinzip, also eher Kräche, der langweilige Jobs der Eltern irgendwie, Ferien in irgendwelchen Jugendcamps, da ist ja nichts, wo man sagen würde, das enthebt die Figur irgendeiner Realität.
Ja, mich überraschen diese Motive leider auch nicht, muss ich sagen. Also das ist dieses Aufwachsen in Amerika der 50er Jahre.
Genau.
Und einige Anteile, die eben typisch sind für die damalige amerikanische Populärkultur, wie zum Beispiel Baseball und diese Baseball, bestimmte Sachen, Musik und so.
Ja.
Und das, sicher, das kommt immer wieder vor bei Paul Auster.
Ja. Ich fand's halt bis jetzt bis jetzt die Geschichte wenig originell. Was das Buch halt originell macht, ist halt eben diese Aufsplitterung in diese vier parallelen möglichen Lebensstränge.
Ja, genau.
Also dieses, und da bin ich halt mal sehr gespannt, dann doch, wo das hinführt. Also was, zu welchem Schluss er kommt, ob da irgendwas bei rumkommt oder ob das halt nur eine Spielerei ist. Halt.
Ja, das ist aber bei Paul Auster immer so, dass er die Spannung bis zum Schluss aufrecht erhält. Manchmal gibt es aber gar keine Auflösung.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was mich bei ihm früher so gestört hat, irgendwie, dass ich das halt wahnsinnig manieriert fand.
Das Manierierte daran ist zu sagen, siehst du, jetzt habe ich dich als Autor mit dem Ring durch die Manege geführt und gezeigt, dass ich dich doch in eine fiktive Geschichte reinziehen lassen kann, was du doch nicht sollst, weil das ist ja alles Fiktion. Und am Ende zeige ich dir, weil ich dir kein Ende gebe, dass du dich wieder hast an der Nase herumführen lassen.
Ja, aber das wäre ja einfach nur eitel und selbstverliebt und auch ziemlich blöd eigentlich.
Ja, glaubst du, dass Paul Auster nicht eitel ist?
Ich unterstelle mir schon, dass er eitel ist, ja. Aber wie gesagt, es ist so lange her, dass ich das gelesen habe, dass ich mich auch nicht mehr daran erinnere, ob ich ihn damals abgelehnt habe. Deswegen.
Also ich wollte ihn ablehnen, konnte es aber nicht, so ging es mir. Also ich habe das auch gleich durchschaut, weil ich hatte, das war die Zeit, wo ich auch studiert habe. Es ging überall um die Postmoderne und man hatte so das Gefühl, okay, der hat das jetzt in den 80ern. Das ging ja auch parallel zu seiner Tätigkeit als Creative Writing Lehrer. Also das war klar, die haben das an der Universität alles diskutiert.
Ja.
Diese ganzen Zersplitterungen von Realität und Techniken und dann hat das was draus gemacht. Und dann hat er eine Masche gefunden und die hat er immer wieder durchgezogen. Das war mein Eindruck, deswegen wollte ich ihn nicht mögen.
Mhm.
Und habe ihn dann doch gemacht. Er ist einer meiner Lieblingsschriftsteller geworden. Das muss
ich tatsächlich sagen.
Absolut, ja.
Ja, das dachte ich mir nämlich irgendwie. Deswegen, ich konnte jetzt eben auch nicht so richtig raushören, ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Irgendwie.
Genau, das wollte ich auch erstmal ein bisschen zurückhalten.
Ja.
Also wie geht es bei diesem Buch wieder genauso, obwohl ich es nicht bis zu ganz zum Ende durchgelesen habe. Mich stört diese Konstruktion oder diese erzwungene Auseinandersetzung mit Erzählstrukturen. Und mich interessiert aber die Welt, die er beschreibt. Also ich kann, und das ist immer das mein Wohlgefühl mit Paul Auster. Also ich schwimme da drin. So, ich lese das und ich gehe dann mit und lass mich da reintragen in diese Welt. Ja. Und da muss auch gar nicht so viel passieren, sondern ich bin in dieser Welt. Das gefällt mir total gut an seiner Literatur.
Ja, also da pflichte ich dir bei, das meine ich damit, dass ich finde, dass er durchaus ein sehr guter Schriftsteller ist, weil ihm das gelingt. Das gelingt ja jetzt, weiß Gott, nicht jedem. Trotzdem stört mich dieses Belehrende daran, das stört mich schon sehr.
Ja.
Und das finde ich schon auch, also das nervt mich schon so sehr, dass ich schon überlegt habe, das nicht weiterzulesen.
Ja, das habe ich sehr oft überlegt.
Also, genau, und wie du sagst, also in diesem Zwiespalt bin ich auch gefangen. Also dass man doch wissen will, ne, auf was es jetzt eigentlich zusteuert, ob es auf irgendwas zusteuert. Und das ist halt, naja, wie bei vielen Autoren, dass man sehr viel schlechtere Bücher lesen kann. Als dieses, ganz sicherlich.
Und das hat für mich aber auch was Hochphilosophisches letztendlich, weil wir leben so, dass wir denken, es kommt noch was Großartiges, irgendein Happy End oder ein tolles dramatisches Ende, ja. Und vielleicht ist das nicht so.
Ja. Ja, ja.
Wir leben mit der Hoffnung, also das ist das, was uns oftmals weiterleben lässt, die Hoffnung. Ja, auf ein gutes Ende. Dann irgendwann, wenn ich mein Haus am Meer habe, ja, oder wenn ich.
Aber du bist doch, du meditierst doch, du bist doch auch irgendwie in diesem Zen-Ding, irgendwie in diesem Moment oder so.
Genau, bespreche ich das ja auch. sag ich das ja auch so, weil man sich das natürlich immer klar macht beim Meditieren, dass es immer nur das Hier und Jetzt gibt.
Ja, ja.
Alles andere ist, selbst das Hier und Jetzt ist vermutlich Fantasie, aber Vergangenheit und Zukunft so ohnehin sowieso.
Ja.
Und wenn du halt am Ende deines Lebens alles erreicht hast, was du haben willst, inklusive Haus am Meer, dann wirst du auch nur dann zufrieden sein, wenn du auch jetzt zufrieden sein kannst, hier in diesem Provisorium oder so.
Ja.
Und das finde ich bei Paul Auster wieder, tatsächlich.
Ja.
Diese Art von Meditation, ohne dass er das so klar sagt. Wobei natürlich der Sinn des Lebens immer wieder hinterfragt wird, oder es wird immer wieder danach gefragt. Es gibt ja auch melancholische Charaktere.
Ja, und die Gott spielt ja auch tatsächlich eine große Rolle immer wieder. Also dieser Glaube, diese Frage nach Gott, ob man daran glauben kann, muss. Einzelne Archies fragen immer danach. Andere interessiert das gar nicht. Ja, das ist schon ganz hübsch. Trotzdem, also wenn wir jetzt uns nicht darauf einigen, dass wir den zweiten Teil auch noch besprechen, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das Buch nicht zur Seite legen würde und erstmal was anderes lesen würde.
Ja, ich finde, sollte in diesem ganzen Prozess alles, was wir hier machen, überhaupt keinen Muss geben. Sondern wenn wir uns in 4 Wochen wieder treffen, dann besprechen wir das, was wir gelesen haben. Wenn du dann das Buch weiter oder zu Ende gelesen hast, dann sprechen wir darüber nochmal in neuem Lichte. Und wenn nicht, dann sprechen wir über was anderes. So würde ich das sehen. Also würde ich das hier, wenn das jetzt so eine zwanghafte Leseliste wird, dann wird, glaube ich, das Resultat auch nicht gut.
Das mag sein.
Ja.
Ja und nein, weißt du, also ich...
Und ich glaube, das Einzige, was dich oder auch mich dazu bringen sollte, dieses Buch zu Ende lesen, ist wirklich die Neugier, was daraus wird und nicht, ich muss es gelesen
Ach,
haben.
Ach du, weißt du, ehrlich gesagt, manchmal so ein bisschen Zwang finde ich, ist gar nicht so schlecht, dass
Ach
du...
Ach so.
Also ich würde in meinem Leben, würde ich ganz viel nicht zu Ende kriegen, wenn ich mir nicht von irgendwie einen äußeren Rahmen setzen würde.
Interessant.
Der mich dazu bewegt. Ja. Also wenn ich nur freiwillige Entscheidungen treffe, dann... fehlt oft auch so ein bisschen die Klammer. Also ich finde das manchmal gar nicht schlecht, einfach was zu beschließen und das dann auch zu machen.
Hm. Gut, okay. Sehe ich ein. Also für mich ist es oft ein Hinderungsgrund. Also ich gehe oft nur den Weg, den ich nicht gehen muss. Und den ich gehen muss, nur mit nur wenn ich wirklich gezwungen werde.
Ja.
Und lieber gehe ich den ich nicht gehen muss. Aber das geht natürlich auch nicht immer. Das stimmt. Aber da wir genug Zwang in unserem Leben haben, weiß ich nicht, ob etwas, was wir ja mit Leidenschaft tun, lesen, ob da auch ein Zwang bei sein sollte. Also wenn du dann.
Ich würde das nicht als Zwang sehen, sondern eher als Motivation.
Okay.
Außer weil so ein Buch, was ich jetzt wirklich hasse, irgendwie, also den Oster, den hasse ich ja nicht, sondern ich bin da einfach nur. Das ist eine gewisse Indifferenz.
Ich kenne das von Lektoren, die immer so unzufrieden sind und unruhig, weil sie immer sagen, egal wo das trifft, ich muss heute noch 200 Seiten lesen. Die sind immer hinten dran in ihrem Pensum, was sie lesen müssen.
Ja.
Und müssen, weil sie dann eben ja auch nicht Sachen lesen, die sie lesen wollen, sondern oftmals schlechte Texte lesen, weil sie dafür da sind, die schlechten auszusortieren oder besser zu machen, was ja noch unerfreulicher ist. Man muss wahrscheinlich als Lektor eigentlich Freude am schlechten Text haben. Dann bist du richtig in dem Beruf. Ja. Dass du dann dich wirklich freust, warum du das in die Tonne trittst oder völlig vom Kopf auf die Füße stellst.
Ja, wahrscheinlich muss man zynisch sein. Oder,
naja,
oder vielleicht oder genau das Gegenteil davon.
Zynismus ist in jedem, gibt es in fast jedem Beruf und ich glaube in kaum einem ist es angebracht. Gut, dann lassen wir das jetzt offen. Ne? Ist
dann
ja noch nicht
das,
zu Ende.
Und wir genau, sehen, ist ja nicht zu Ende.
Wie es weitergeht.
Wir sehen, wie es weitergeht. Genau.
Gut, was machen wir als nächstes? Wir haben noch zwei Bücher.
Ja, komm, lass mich mal die Hannah Arendt hinter mich bringen irgendwie, weil sonst weiß ich gar nicht mehr, was ich da gelesen habe. Ich hab die dummerweise schon vor 6 Wochen gelesen und das war irgendwie auch ein sehr zufälliger Griff, muss ich sagen, in der Buchhandlung. Ich war hier in Pankow mit dem Fahrrad unterwegs, war in einer ganz netten Buchhandlung, die heißt Buchdisco.
Wo ist die?
Die ist in der Florastraße. Also die,
ach, das kenne ich nicht. Nee. Ich kenne die eine, die hier direkt in diesem Komplex ist, wo
Christa
Wolf
gewohnt
hat.
Genau, genau.
Und da gibt es noch eine andere hinten auf dem Weg zum Schloss. Da ist auch noch eine.
Da gibt es auch noch eine, genau. Und
die ist auch sehr schön.
Die in der Florastraße, die ist auch hübsch. Und die hat hauptsächlich Theater und was kann ich jetzt auch Film, aber also irgendwie so ein bisschen Spartenliteratur und aus irgendeinem Grund auch ein bisschen Philosophie und alles, was so dazu gehört, Geschichte. Und ich stand da so vorm Regal und dachte, jetzt kannst du hier nicht reingehen, irgendwie muss ja den Einzelhandel unterstützen, ohne irgendwas gekauft zu haben. Und dann habe ich mir die Hannah Arendt gekauft, weil ich immer mal was von der lesen wollte.
Und was hast du gelesen?
Hab gelesen über das Böse. Ach, eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. Und habe festgestellt, als ich es gelesen hatte, dass es genau das Falsche war.
Wann sind denn diese Vorlesungen gehalten worden?
Die sind Anfang der 60er gehalten. Ich glaube, das Buch kam 65 raus. Und es war im Prinzip eine Reaktion auf die Reaktion zu ihrem Eichmann-Buch.
Klar.
Und man merkt dem Text halt an, dass er eine Reaktion ist. Er ist auch sehr ins Unreine geschrieben, also die ganzen Argumentationen, das ist alles sehr widersprüchlich, und das ist sehr besonders stringent.
Es ist ja eine Zusammenfassung von Vorträgen.
Das ist eine Zusammenfassung von Vorträgen, die sie an der Uni gehalten hat.
Ich glaube, da hast du das Problem, das ist nicht stringent, das ist ja eben oft auch spontan und eben auch manchmal sogar vielleicht eine Reaktion auf das, was im Publikum war oder das, was heute in der Zeitung stand. Ne?
Ja, also es ist wenig.
Und das dann nachher zusammenzufassen zu einem Buch,
ist schwierig.
Ist schwierig.
Ist schwierig.
Du nimmst dem ja auch den Charakter, wenn du es ganz einebnest alles.
Ja. Ja, und das ist halt, also man merkt, das Buch ist ein totaler Hybrid jetzt vom Wesen her schon, weil es natürlich behauptet, eine philosophische Betrachtung zu sein, oder es kommt so daher, es wird so verkauft eigentlich über im Prinzip Moralphilosophie. Aber wegen des Titels habe ich es natürlich, dachte ich natürlich, dass eine direkte Fortführung in diesem Eichmann in Jerusalem.
Aber ist ja, das ist interessant.
Was es nicht ist, so, oder eine Rechtfertigung oder was auch immer, eine Erklärung nochmal, so wird das auch irgendwie so ein bisschen verkauft. Und ich dachte auch, es ist tatsächlich vielleicht eine Erklärung dieses Begriffs des Bösen, was ja eines ihrer ihre Hauptüberlegung war, die sie überhaupt zu ihrem Hauptwerk geführt haben, auch über diesen Totalitarismus. Und wie sich jetzt aber rausstellt, ist das eigentlich nur eine Reflexion über Moralphilosophie. Also sie fängt wirklich nochmal bei Sokrates an und arbeitet sich bis zu Nietzsche vor und geht eigentlich immer nur dann wieder konkret natürlich auf den Nationalsozialismus, steuert sie dann immer wieder hin. Aber man bekommt nicht wirklich einen Überblick oder eine Antwort oder irgendwas. Also das ist so eine scheuernde Stelle, die dann irgendwie so ein bisschen überbleibt. Und ich habe halt festgestellt, es ist auch sehr schwer verständlich, wenn man nicht die Sachen vorher gelesen hat oder sich mit Moralphilosophie und vor allen Dingen mit Kant und dem kategorischen Imperativ und dem ganzen Kram halt mal fundiert auseinandergesetzt hat. Dann ist
Hast du denn dieses Eichmann in Jerusalem gelesen?
Mal? Nee, ich habe es nicht gelesen. Hast du das gelesen?
Ja, ich habe es gelesen.
Ja.
Es war für mich eine absolute Offenbarung, das Buch.
Ja, also ich dachte auch, ich muss das nochmal lesen und natürlich dieses Entstehung und Wesen des Totalitarismus.
Ach so, weiß ich nicht.
Elemente, ich glaube. Elemente
und das Eichmann in Jerusalem lässt sich vergleichsweise gut lesen, weil sie war ja Gerichtsreporterin.
Genau, quasi. Für den New Yorker.
Für den New Yorker.
Genau.
Und das sind ja journalistische Texte im Grunde genommen. Ja. Da ist dann ein bisschen noch versucht, so ein Apparat beizufügen, also historisch, politisch, juristisch, philosophisch.
Sie hat das ja auch mehrmals überarbeitet und es kam ja auch in mehreren Editionen raus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das Buch unterscheidet sich schon von dem, gehe ich davon aus, was damals im New Yorker erschienen ist.
Ja.
Aber ist ähnlich. Gut, das ist sehr flüssig zu lesen für so eine Philosophin.
Ja.
Und ich habe auch nie verstanden, warum Hannah Arendt, aber da weiß ich auch nicht genug über sie, eigentlich als Philosophin gesehen wird.
Nee, sie sagt ja auch von sich selbst, sie sei keine Philosophin. Sie sagt, Historikerin oder Journalistin, aber sie selbst reklamiert das nicht für sich.
Sie hat aber einen philosophischen Lehrstuhl gehabt in New York.
Naja, gut, nur weil sie den zugesprochen bekommt, heißt das nicht, dass es ihr Selbstverständnis ausmacht.
Genau.
Ich hatte kurz... Außerdem war sie ja mit Heidegger tatsächlich.
Ja, aber das macht dich noch nicht zur Philosophin, wenn du mit einem Philosophen ins Bett gehst. Wenn ich das mal so klar sagen darf. Ja,
aber vielleicht sehen das andere anders.
Vielleicht wurde das damals anders gesehen. Also das war schon auch...
Das ist dann so die Frau Professor oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, ja. Interessanter...
Also das wäre natürlich übel, aber man weiß es nicht.
Ich habe kürzlich zu tun gehabt, ich habe leider nicht mit ihr gesprochen, weil sie keine Zeit hatte, mit der Nachfolgerin von Hannah Arendt auf dem Lehrstuhl dort in New York, glaube ich, ne? Genau. Für Philosophie. Ja. Die heißt Agnes Heller.
Ja. Hast du gesprochen?
Nee, ich wollte mit ihr sprechen, weil wir sie eingeladen haben in eine Sendung und ich die vorbereitet habe, aber sie hatte keine Zeit dafür. Für die Sendung dann schon, aber ich habe das dann
nicht für die Vorbesprechung.
Per E-Mail. Nee, nicht für die Vorbesprechung.
Okay.
Na doch, sie hat mir gesagt, ich mache immer ein Vorgespräch, um dann den Moderator zu briefen. Ich könne für das Vorgespräch eine Stunde vor der Sendung zu ihr ins Hotel, 4 Jahreszeiten, ich weiß nicht, welches das war, hier kommen und dann, das hat natürlich keinen Sinn. Also,
muss ich natürlich
vorher machen. Also, es war hier nicht.
Ja.
Ist egal, das sind jetzt nur so Ablaufgeschichten.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich mich dann damit beschäftigt und diese Agnes Heller hat sich, glaube ich, 70% in ihrem Werk auch immer mit Hannah Arendt befasst.
Mhm. Naja, ich wollte jetzt gerade nochmal einhaken und sagen, also jetzt Hannah Arendt ihren Status als Philosophin abzuerkennen, ist natürlich auch nicht ganz richtig. Also
das ist halt, deswegen habe ich es ja auch als Frage formuliert. Also
Ich habe das jetzt schon
bei Eichmann in Jerusalem hatte ich das Gefühl, okay, das ist eigentlich eine gute journalistische Geschichte. Und da kommt jetzt aber, weil sie eben Philosophin ist, kommt immer noch wird dann ein bisschen Unterbau nachgereicht. So. Und das stört auch.
Ja, also ich glaube, was man dazu wissen muss, da ist ja auch noch ein Nachwort von der Franziska Augstein drin, die so ein bisschen historisch einfach einordnet, also dieses ganze Buch historisch einordnet. Und die sagt ganz klar, und das merkt man im Buch halt auch ganz stark an, es versucht halt Geschichte philosophisch zu erklären und verständlich zu machen. Und die Frage ist halt, kann das funktionieren? Und die Antwort ist, glaube ich, ganz klar, man würde das heutzutage so nicht mehr machen. Ich glaube, man sieht ja auch daran, dass Philosophen nicht mehr unbedingt versuchen, bestimmte singuläre historische Ereignisse irgendwie mit Philosophie zu erklären, sondern du hast halt heutzutage Täterforschung irgendwie halt psychologisch oder soziologisch an was rangeht. Ja. Aber nicht mehr unbedingt philosophisch, weil der Unterschied zwischen Philosophie und Soziologie und Psychologie ist ja, dass es versucht, eine Allgemeingültigkeit herzustellen. Ja. Also, dass du versuchst, einfach Formulierungen zu finden, eine Formel zu finden, mit denen du menschliche Handlungsweisen nicht nur erklären kannst, sondern auch einordnen kannst und quasi für alle Zeiten irgendwie so in Stein meißeln kannst. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, oder konnte man sich schon immer drüber streiten, wie gut oder schlecht das jetzt funktioniert. Und was Hannah Arendt halt eben macht, ist, dass sie, also ich habe das Gefühl, sie scheitert eigentlich komplett an diesem Versuch, menschliche Verhaltensweisen in einen philosophischen Überbau zu integrieren. Also ich habe einfach das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dieses Buch ist eigentlich ein Dokument des Scheiterns, zu sagen, ich behaupte, sie reibt sich da an Kant und sagt, naja, es gibt ja diesen kategorischen Imperativ, der sagt, dass du deine Handlungsmaxime sein soll, dass du dein individuelles Handeln in eine gesellschaftliche Gesetzmäßigkeit, moralische Gesetzmäßigkeit überführen kannst. Ja. Nur wenn das funktioniert, dann ist das ein richtiges Handeln oder ein moralisch richtiges Handeln. Und sie sagt, sie geht damit nicht d'accord irgendwie, sondern geht dann zu, ich glaube, Sokrates zurück. Der sagt, naja, er würde das anders sehen. Er sagt, du musst dir vorstellen, dass der moralische Mensch einer ist, der in einem ständigen Zwiespalt ist, also wo zwei Ichs miteinander kämpfen, sozusagen das Gute und das Böse. Und da wird aber auch da ist die a priori Annahme, dass es so eine Art moralischen, absoluten, objektiven Wert gibt. Ja. Und der Mensch in der Auseinandersetzung mit sich selbst zur moralisch richtigen Entscheidung nur kommen kann.
Ja.
Also dass so dieses radikal Böse, was Kant dann einführt, also dass er sagt, das ist auch eine anthropologische Konstante irgendwie, es gibt das Böse im Menschen, aber das kann quasi überwunden werden, beziehungsweise ist es halt auch in seinem Freiheitsbegriff drin, dass er sagt, naja, das ist halt aber auch die Selbstermächtigung des Menschen, dass er halt auch böse sein kann, er hat die Wahl. Und das ist halt irgendwie dann wiederum völlig abgetrennt von dieser christlichen Vorstellung. Also sie operiert halt mit Sokrates, mit Augustinus, mit Heidegger, mit Kant, mit Nietzsche und so weiter und so fort. Und versucht halt immer zu schauen, welches philosophische Modell passt denn da jetzt drauf und stellt aber fest, ja blöd, irgendwie keins. So, was macht man denn da jetzt mit? Und kommt dann halt zu dem Schluss, dass diese Nazi-Mörder halt sich depersonalisiert haben, also dass sie das Menschliche abgelegt haben.
Interessanter Punkt. Glaubst du nicht, dass auch, haben wir eigentlich über Jonathan Littell mal gesprochen, über dieses monströse Buch? Ja,
nee, haben wir nicht.
Da wird es auch, der hat diese Bücher auch alle gelesen, das merkt man auch.
Ja.
Da wird eher klar, dass es das Böse
ist. City of God oder welches?
Nee, das heißt die Wohlgesinnten auf Deutsch.
Ach das, ja, genau. Ach nee, ich habe den gerade mit Jonathan, ich habe gerade meine Firma verwechselt, ja, genau.
Da wird ziemlich klar, dass für die SS-Leute, die diese Verbrechen begangen haben, um die es ja da immer geht, das nicht böse war, sondern gut. Das klingt erstmal total banal. Vielleicht muss man das auch philosophisch besser unterfüttern, aber für mich liegt es auf der Hand eigentlich, dass es das Böse in dem Sinne nicht gibt, sondern es kommt immer auf den Standpunkt an.
Naja, das sagt sie ja auch irgendwie, aber dann unterscheidet sie ebenso wie Kant. Sie sagt, Kant macht halt nicht diesen Unterschied zwischen irgendwie dann doch nicht zwischen Moral und Legalität. Weil sie sagt, du kannst halt Legalität immer in einen Staatsapparat überführen. Also du kannst Moral so lange umdefinieren, bis sie halt dem System entspricht. Und die Frage ist halt einfach nur, in welchem System du dich bewegst. Wenn das System halt bestimmte Parameter hat und die halt als moralisch empfunden werden, dann unterwirfst du dich halt quasi dem Gesetz der Mehrheit einfach nur oder diesem Staatsapparat. Und sie sagt halt, jedes totalitäre System kann halt jede Ideologie per Terror quasi in so ein totalitäres Gedankengut überführen, sodass alles auf so eine bestimmte Maxime rausläuft. Aber sie sagt, das würde aber bedeuten, dass du a priori, dass du diese a priori gesetzte Moral, von der Kant halt eben ausgegangen ist und von der auch das Christentum ausgeht, also dass es sowas wie das wahre, schöne, Gute gibt, was man erkennen kann, dass es das halt einfach nicht gibt.
Genau.
Genau. Und das will sie, glaube ich, aber eigentlich nicht wahrhaben.
Natürlich nicht. Also das ist ja ganz interessant, weil sie natürlich aus einer Welt kommt, aus dem gedanklich aus dem Europa des 19. Jahrhunderts, wo es das eben noch gab, das wahre, schöne, Gute. Ja. Und du erkennst es, dass es nicht da sein kannst, aber du willst es natürlich nicht.
Du willst
die alte Welt nicht zerstören mit so einer Erkenntnis. Es geht aber nicht anders.
Ja, weil das natürlich monströs ist, ne? Und sie sagt ja auch immer, das ist halt so das, was halt nicht mehr in Worte gefasst werden kann und das, was nicht denkbar ist und das, was nicht passieren darf, was nie hätte passieren dürfen. Mhm. Da sagt sie ja, das ist ja dieses radikal Böse. Aber warum sie sich davon abwendet, also im Prinzip ist das wie so, als ob jemand, der ungläubig ist, am Schluss wieder glauben will. Also sie hat erst quasi die Nicht-Existenz Gottes bewiesen und am Schluss führt sie ihn wieder ein, weil das einfach zu monströs ist,
Gedanke.
Kommt mir das vor.
Es gibt in der Bibel auch ein gutes Bild dafür, der Moses, der eben sein Volk ins gelobte Land führt und dorthin führt und es auch sieht, aber es nicht betreten kann. Der kommt selbst nicht hin. Der stirbt vorher. Also er sieht es und dann stirbt er. Das ist, und er selbst kann, er spricht ja ständig mit seinem Gott und sein Gott sagt ihm dann, du wirst nicht hingehen. Die anderen
schon. Aber ist das nicht eher so, du führst jemanden ins gelobte Land und stellst dann fest, dass das dann genauso ätzend ist wie überall auch?
Nee, ich würde sagen, sie führt uns sozusagen in das gelobte Land der Erkenntnis, weil ich finde, das ist eine großartige und auch verantwortungsvolle, aber auch befreiende Erkenntnis zu sehen, dass es Gut und Böse nicht gibt.
Ja.
Zeigt es uns quasi, den Nachgeborenen, kann aber am Ende selbst nicht hingehen und muss zurück sozusagen in den Dualismus verfallen, also in dieses dualistische Denken. Das trifft westliche Philosophie fernöstliche, ne, wo es auch darum geht, durch die fernöstliche eher durch Fühlen und die westliche durch Denken irgendwann dahin kommt, dass dieser Dualismus, der uns alle prägt, nur die halbe Wahrheit ist.
Ja, oder halt gar keine Wahrheit. Also ich finde viele Gedankengänge, die sie unterwegs quasi anstellt und die sicherlich aus ihren ganzen anderen Werken stammen, die fand ich sehr überzeugend und auch sehr sehr interessant, wobei die jetzt auch nicht so wahnsinnig neu sind. Mhm. Aber was ich schon interessant fand und wo sie sich dann aber auch permanent widerspricht, dass sie sagt, sie fand das halt schon bezeichnend. Und wie gesagt, das kommt aus ihrem anderen Werk sicherlich, dass gerade halt eben die moralisch geprägte Gesellschaft, also die überzeugt war, das Gute zu tun, eben, dass die halt moralisch halt am ehesten versagt haben.
Ja,
genau. Während die Leute, die halt gesagt haben, ich kann das nicht, also die quasi diesem sokratischen Prinzip verpflichtet waren, diese Auseinandersetzung mit sich selbst und gesagt haben, ich kann nicht damit weiterleben, wenn ich so etwas tue. Also, dass die gerade diesem Kantschen Imperativ halt komplett widersprochen haben. Also, wo das einfach eine ganz individuelle, menschliche, humanistische Entscheidung ist, dass die einzigen wenigen waren, die sich quasi richtig, moralisch richtig entschieden haben.
Ja, im Volksmund heißt es ja, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Ja,
gut gemacht.
Gut gemeinenden sind oft schlimmer als die es schlecht meinen. Ja. Und ich glaube, dass daran sich auch dieser Titel Die Wohlgesinnten, weil es nichts Schlimmeres gibt als die Wohlgesinnten, die das Richtige wollen.
Ja.
Anstatt sich einzugestehen, dass man das Richtige nicht tun kann.
Ja. Also von daher sind da ganz viele Überlegungen drin natürlich, die es wert sind, mal gedacht zu werden. Also ob man jetzt dafür dieses Buch lesen muss, weiß ich nicht. Mir war das zu konfus. Da gibt es sicherlich andere Werke. Vielleicht steigt man früher bei ihr ein oder muss auch gar nicht Hannah Arendt dafür lesen. Aber ich fand es einen guten, also um einfach mal den Denkapparat irgendwie wieder in Bewegung zu setzen, mich ein bisschen mit Augustinus auseinanderzusetzen, weil ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, ist das allemal ganz gut. Und so ein bisschen Philosophie, Moralphilosophie-Geschichte einfach mitzubekommen. Das ist einfach eine interessante Lektüre, auch wenn sie kein guter Einstieg in Hannah Arendt ist, glaube ich, generell. Dafür ist es einfach ein bisschen zu ungeordnet und zu zersplittert und zu auch zu historisch vielleicht.
Hast du den Film gesehen über sie?
Nee, habe ich nicht. Das ist mit, von Margarete von Trott, oder?
Genau.
Mit Hanna Schigut. Nee, nicht Hanna Schigut, die andere. Rosa Luxemburg, wer ist die? Barbara Sukowa.
Genau.
Der soll ja sehr brav sein, habe ich gehört.
Ja, das ist immer so bei dieser Art von deutschen Filmen, die können es irgendwie nicht richtig machen. Also ich fand ihn nicht zu brav. Ich fand ihn sehr gut eigentlich. Du immer einen Spagat hast. Du hast einen Spagat, weil du willst einen Film erzählen und da geht es irgendwie auch, ist eine Liebesgeschichte drin und das ist so eine Entwicklung drin. Und dann willst du aber auch dieser Person gerecht werden und eben auch was von ihrer Philosophie, wenn du so willst, transportieren. Ja. Und das alles zusammen hinkt irgendwie immer so ein bisschen. Ja. Dann zieht man die Pfeile der Kritiker auf sich, aber ich finde das gut gemacht.
Okay.
Trotzdem.
Also kann man sich angucken.
Naja, ich meine, wenn du ein oder zwei gute Ideen bekommst oder Einsichten,
reicht das schon.
Dann bist du selbst weiter und die 10 Euro haben sich gelohnt fürs Kino.
Ja. Na gut, aber dann könnte man das auch über das Buch sagen. Also ich habe dadurch jetzt ganz viel nochmal in Kant reingeguckt und nochmal in alles andere Mögliche reingeguckt und ja, als Denkanstoß ist es einfach gut zu gebrauchen.
So, dann
kommen wir zum dritten.
Genau. Das ist nämlich das Buch, das auf Deutsch heißt Das geraubte Leben des Weisen Yun Do von Adam Johnson. Wir haben hier schon mal über Adam Johnson gesprochen.
Und über die Kurzgeschichten.
Kurzgeschichten, die auf Deutsch unter dem Namen Nirvana erschienen sind.
Ah ja, richtig, genau. Ja. Genau, ja. Ich habe vorhin überlegt, wie das hieß, Nirvana. Genau.
Das hieß Nirvana nach einer seiner Kurzgeschichten, glaube ich, der ersten eröffnenden Kurzgeschichte in dem Buch. Dies heißt hier, ich will es nochmal sagen, wie heißt es denn im Original? The Orphan Master's Son.
Ah, das ist ja was ganz anderes.
Der Sohn des, das Waisenkind kommt auch vor. Ne? Ja. Das Schöne, was ich hier habe, ich sage, zeig dir mal, ich ganz stolz auf, ich habe nämlich eine Widmung von Adam Johnson in diesem Buch. Ich war nämlich kürzlich auf einer seiner Lesungen.
Ja.
Da schreibt er also ganz.
Ah, okay.
Kannst du nicht lesen?
From a writer friend, Andreas. From your fan?
Ja. Mhm. Das hat er selbst geschrieben. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er es schreiben soll.
Okay. Und wie kam er dazu?
Ich glaube, der ist einfach so ein Typ, der sehr, sehr euphorisch und mitfühlend und vielleicht so ein bisschen bis an die Distanzlosigkeit gehend der Typ ist.
Aha.
Der hatte eine Lesung in Berlin und hat das so sehr kommunikativ gestaltet. Er hat gelesen und hat aber auch über diesen Schreibprozess geredet und immer wieder und hat immer das Publikum mit einbezogen. Ja. Und irgendwann hat er halt gefragt, wer von euch schreibt denn Geschichten überhaupt?
Ja.
Und dann habe ich mich mitgemeldet und das hat er dann so zum
Anlass. Und wie viele haben sich da noch gemeldet?
Noch 2-3 andere, ja. Aber da hat er nur darauf rekurriert, wie lange dauert es, eine Geschichte zu schreiben.
Und kam da irgendwie, hast du da was mitgenommen von?
Ja, habe ich.
Verrätst du was?
Ja. Was ganz entscheidend ist und das ist auch das, was, glaube ich, dieses Buch motiviert hat. Der Adam Johnson hat das mit Paul Auster und auch Jonathan Franzen gemeinsam, dass er halt auch diese Creative Writing Kurse gibt.
Ja.
Dass er also mit Schriftsteller, Studenten und Drehbuchstudenten zusammenarbeitet und da ziemlich viel Austausch hat. Und er hat gesagt, es gibt so eine bestimmte Art von stereotyper Geschichte, die alle schreiben, die in Nordamerika und Europa leben. Nämlich er nannte das die Peacekeeper oder es gibt doch diese Friedenswächter, so ich würde jetzt mal sagen Entwicklungshelfer-Geschichte. Also so einer, der Wohlgesinnten aus Europa geht in ein Land der dritten Welt, Afrika, Amerika, sonst wo. Und aus dessen Sicht werden dann diese anderen, auf die er da trifft, beschrieben.
Ja.
Und er hat halt gesagt, wenn diese Menschen alle so großartig sind, warum nicht aus deren Perspektive schreiben?
Ja.
Wo man erstmal sagt, das ist schwer, aber umso mehr ist es ja. Und das fand ich sehr inspirierend auf die Idee. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf noch nicht gekommen bin. Es ist eigentlich wirklich eine sehr gute Idee.
Ja.
Weil ich bisher nur auf die Idee gekommen wäre, man kann sowas eigentlich nur aus dem eigenen Blick beschreiben. Es geht aber eben auch anders.
Das geht auch anders.
Genau. Ja. Das hat er nämlich in diesem Buch auch getan. Er hat ein Buch geschrieben aus der Sicht eines nordkoreanischen Waisen. Und das finde ich wirklich schwierig. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie er es eigentlich gemacht hat.
Ja, und wie hat er es gemacht?
Indem er über Jahre alles aufgesogen hat, was er über Nordkorea finden konnte. Ja. Er war auch dort.
Ja.
Ich habe ihn dann gefragt, ob jetzt, nachdem er das Buch geschrieben hat, er da nochmal reingelassen werden würde.
Ja.
Hat er nicht so klar darauf geantwortet. Er hat irgendeine Art von geführter Reise, kann man ja machen durch Nordkorea. Es gibt ja so Reisen. Und er hat eben mit vielen Koreanern da in Amerika, wo er lebt, gesprochen und alles gelesen im Internet und sonst wo. Er hat zum Beispiel auch gesagt, es gibt eine tägliche englische Ausgabe im Internet zu lesen, dieser nordkoreanischen Staatszeitung, wo man eine Menge auslesen kann, wenn man lesen kann.
Ja.
Und der Staatsführer Kim Jong-un hat einen Blog.
Ah, das hilft sicherlich auch, ja.
Wo das irgendwie so, das heißt irgendwie so, dass der Tag des Geliebten oder Großartigen, ich weiß gar nicht, wie dieser heißt, Supreme Leader.
Ja, ja.
Was heißt Supreme? Also, das war ja der Kim Jong-il war ja der große Führer und dann war der Kim Il-sung war der große Führer und Kim Jong-il war der geliebte Führer und dieser.
Supreme heißt eigentlich sowas wie überlegen, oder?
Mhm.
Suprematismus. Ja.
Vielleicht ist das dem der großartige Führer jetzt. Ja. Genau, der Kim Jong-un.
Mhm. Naja, weißt du, wenn die sagen, wie halt das Gute ist, außer Nordkoreanern kann natürlich kein Mensch beurteilen, wie authentisch das jetzt ist oder nicht, oder ob das halt einfach auch eine Realität ist, die halt erfunden ist.
Das ist das Gute daran.
Das ist das Gute
daran. Das ist ähnlich wie mit einem Science Fiction, da kann kaum jemand kommen und sagen, so ist es aber nicht.
Genau, ja. Genau. Und es ist ja auch relativ egal, ob so ist oder nicht. Mhm. Also wenn, da sagt ja auch eine Figur bei dem Paul Auster, dass er festgestellt hat, dass es nicht darum geht, eine bestimmte Art von Literatur gut zu finden, sondern dass es sehr viel gute Literatur gibt, die sehr unterschiedlich sein kann, sondern die Frage ist einfach nur, ist die Geschichte gut erzählt? Nicht so sehr. Es gibt keine objektive Wahrheit, woran du messen kannst, ob die Geschichte jetzt korrekt gut erzählt ist, ja oder nein, sondern nur, berührt sie dich, funktioniert das, passiert irgendwas in dir?
Mhm.
Und der zählt also unterschiedliche Sachen auf, wie Kandid und der Fänger im Roggen und noch irgendwas Drittes, irgendwas Russisches irgendwie, wo er sagt, das sind alles gute Geschichten und keine, ne, man kann das nicht einordnen. Und das ist halt das Schöne an Literatur, man kann halt alles behaupten.
Genau. Also was er hier macht, ist, ich habe lange nach einem Wort gesucht, um das zu beschreiben, ist und jetzt das Jonglieren mit Motiven, also Motivakrobatik, ist das, was er macht. Und deswegen ist dieses Buch, so gern ich es gelesen habe, auch ein bisschen akademisch. Weil er halt am Anfang beschreibt er eine Szene, also ist dieser Weise Yun Do heißt anfangs so, später wird er seine Identität ändern und anders heißen. Am Anfang ist er ein Spion auf einem Fischerboot. Und zwar ist es so, dass diese nordkoreanischen Fischerboote da immer in der Gegend von Japan herumfahren und wohl eine Weile lang hatten oder auch heute haben in ihrem Bauch einen, der als Funker getarnten Spion, der die Amerikaner und die Japaner und die Chinesen, wenn ich alles abhört.
Ja.
Und da tauchen halt schon am Anfang auf diesem Boot, ein relativ kleiner Fischer, relativ kleines Fischerboot, eine ganze Reihe von Motiven auf. Haie, die, weil ihnen die Flossen abgeschnitten worden sind, zu Boden sinken. Er fängt immer wieder so einen Funkspruch auf, der Englisch ist, den er nicht einordnen kann.
Mhm.
Irgendwann stellt sich heraus, das ist die internationale Raumstation, die über ihn wegfliegt. Die Fischer sind alle tätowiert mit dem Bild ihrer Frau.
Ja.
Es wird nicht so ganz erklärt, warum. Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten und so weiter und so weiter.
Und sind das die Motive, die dann irgendwie...
Die tauchen immer wieder auf.
Die
tauchen sozusagen so weit auf, bis zur Personifizierung dieser Tätowierungen tauchen die immer wieder auf 700 Seiten, immer in neuem Gewand, immer neu. Und das ist interessant, das mal so zu machen, aber es fand ich tatsächlich akademisch, als müsste er vorführen, wie gut er jonglieren kann. Oder dass ein Motiv, was auftaucht, auf jeden Fall wiederkommt und variiert wird und nochmal variiert wird und nochmal, dann kommt es, ne?
Und ist das denn irgendwie zielführend mit diesem Motiv?
Motivballett könnte man es vielleicht auch nennen. Ja, aber die Frage ist, was das Ziel ist. Wenn man jetzt glaubt, das Ziel wäre, eine realistische Geschichte aus Nordkorea zu schreiben, eher nicht.
Eher nicht. Mhm. Und hat das den Symbolcharakter, dass man sagt, oh, jetzt wieder das Motiv, das heißt, so wie die Melodie, die jetzt gespielt wird, da weiß ich ganz genau, da muss ich jetzt auf das Lalala gucken und dann...
Ich kann das nicht beantworten. Ich habe, er selbst sagt, er hat das Buch geschrieben, weil er will, dass die Leute sich mit Nordkorea beschäftigen und zwar einfach auf so eine mitfühlende Art und Weise. Er sagt, es gibt dort zum Beispiel ein großes Arbeitslager. Ich meine, man stellt sich ja Nordkorea überhaupt als Arbeitslager vor, aber es gibt in diesem Arbeitslager auch noch ein Arbeitslager, ein Familienlager, wo ganze Familien mit ihren Kindern ein Jahrzehnte lang oder ihr Leben lang leben müssen, weil nämlich man in Nordkorea die Überwachung so weit perfektioniert hat, dass wenn ein Familienmitglied etwas also ausschert, werden alle anderen festgenommen und ins Lager gesteckt.
Die berühmte Sippenhaft.
Genau. Das heißt, man spart sich die Überwachung selbst, weil die Familienmitglieder alle gegenseitig überwachen. Das ist am allerbesten. Ja, und er sagte, das sind 50.000 Insassen, die stehen alle jeden Morgen auf, so jetzt auch in diesem Moment, und machen sich fertig und gehen in die Mine zum Arbeiten mit den Kindern und so weiter. Und abends kommen sie wieder raus und andere Sachen mehr. Und er hat gesagt, ja, wie ist es, sich zu verlieben in Nordkorea? Was essen? Wie ist es zu frühstücken? Was essen die Leute in Nordkorea? Das, sagt er, ist sein Motiv gewesen. Und dieses Motiv Ballett führt einen natürlich durch die Geschichte hindurch und zu diesen Orten hin. Und an diesen ganzen Orten sind wir irgendwann. Also im U-Boot und aber auch in der höchsten Führungsschicht dieses Landes, auch im Straflager.
Und hat dich das denn überzeugt? Du mochtest das Buch ja.
Ich mochte es sehr, ja. Es hat mich, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es hat etwas Faszinierendes wie ein Unfall. Man mag es nicht, aber man kann nicht wegsehen. So würde ich es mal sagen. Ja,
also. Ist es dann auch so gruselig wie ein Unfall? Also
ja, ist das? In mancher Hinsicht schon, aber nicht Unfall im Sinne von, dass da was schiefgegangen ist, sondern die Brutalität ist unglaublich. Es ganz lange Passagen, da geht es auch um Foltermethoden, von denen ich gar nicht so genau wissen will, ob die wirklich angewendet werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie so verfeinert sind. Das ist eine Art von Elektroschockgerät, was aber so weit einen so präzise quälen kann, dass man aus einer Person eine andere machen kann. Und das geschieht auch, weil nämlich Kim Jong-il, der geliebte Führer, der zu der Erzählzeit da noch lebt, ist verliebt in die wichtigste Schauspielerin des Landes, die aber ist verheiratet mit einem anderen Kommandanten aus der Führungsriege.
Und sie wird dann umprogrammiert.
Und oder? Das kann er, nee, sie nicht. Das Kim Jong-il kann, das hat immer wieder sozusagen, wird dieser sein Konkurrent auf den Partys, die er ständig gibt, er muss also gerne Partys gefeiert haben, öffentlich gedemütigt, zusammengeschlagen, sonst was. Aber es ist klar, er kann ihn nicht umbringen, das wäre einfach zu, das geht nicht. Das wäre zu offensichtlich, zumal das halt ein Kriegsheld ist. So. Mhm. Was er dann macht, ist etwas noch viel Schlimmeres. Er ersetzt ihn durch eben diesen Weisen, Byun Do.
Also so eine Art Doppelgänger.
Genau, oder? Beide werden eingefangen und der eine wird ins Bergwerk geschickt. Es gibt also in diesem Buch ein Bergwerklager, was das Effektivste ist, weil die ganzen Insassen in dem Bergwerk sind, aus dem sie nie rauskommen. Und draußen sind 10 oder 20 Wachen und dort sozusagen wird das Erz getauscht gegen Essen. Das ist perfekt. Wir kommen da nicht raus und liefern immer und so. Da wird das eben mit dieser Kommandantin geschickt und der Weise wird so lange eben durch diesen ausgefeilten Foltermethoden bearbeitet, bis er die Identität des anderen angenommen hat. Mhm. Und dann ist natürlich immer das Problem die Frau, um die es geht.
Ja.
Die natürlich sieht, dass das nicht ihr Mann ist, auch wenn er seine Uniform trägt. Aber wo dann immer so gesagt wird, ja, das wird schon. Das wird schon. Und das wird irgendwie, arrangiert sie sich auch damit. Also sie wird nie, liebt ihn nie, zumal es auch noch zwei Kinder gibt. Aha. Aber sie schluckt es runter, wie alle in Nordkorea alles unterschlucken. So, ne? Und das ist eben, das ist, ja, das hat mich schon überzeugt, weil das vielleicht noch schlimmer gewesen wäre, als ihn umzubringen. Ihn einfach auszutauschen, ja, und ihn einfach durch eine andere. Und das sehen auch die anderen. Und so hat eben der Kim Jong-il eben seine, in diesem Buch seine, ich würde ihm das gar nicht direkt zutrauen oder unterstellen, dass es sowas wirklich gegeben hat. So kann er sein Gesicht wahren und trotzdem seinen Konkurrenten auf eine unglaubliche Weise demütigen, für alle sichtbare Weise. Ja,
ja, und das ist natürlich eine unglaubliche Psychofolter, ja, so eine Leugnung, also dass du einfach eine andere Realität aufbaust, also ja, quasi so halt Fake News.
Ja, und das scheint typisch für Nordkorea zu sein. Ja. Die ständige Leugnung der Realität, ja, ja, beziehungsweise dass du eben, du bist für dein Kollektiv da und du machst alles, was das Kollektiv macht. Ja. Wenn das Kollektiv einen denunziert, dann wirst du den mitdenunzieren, auch wenn es deine Mutter ist, ganz egal. Du musst nur raus, und deswegen die Folter, das wird auch sehr gut beschrieben, ist nicht dazu da, um eine Wahrheit herauszufinden, sondern sie ist dazu da, um das Richtige herauszubekommen. Also das wird so lange angewendet, bis er die richtige Geschichte erzählt, nicht die wahre, sondern die richtig ist.
Also eben, du musst halt immer rausfinden,
ja, was... Ja, das musst du rausfinden, ob du gefoltert wirst oder nicht, oder auch vorher, du musst rausfinden, was ist die richtige Geschichte oder was ist das richtige Verhalten, was ich jetzt tun muss. Ja. Und wenn du das tust, dann kannst du relativ gut leben.
Naja, ich kenne das ja auch aus Russland irgendwie. Mhm. Also das nennt man vorauseilenden Gehorsam, wenn man einfach gar nicht das Risiko eingehen will, natürlich sich mit dem System anzulegen, weil man zumindest denkt, dass drakonische Strafen lauern. Und dass natürlich in so totalitären Regimen ganz viel Energie darauf verwendet wird, irgendwie rauszufinden, was jetzt gerade die Linie ist, die man zu befolgen hat. Mhm. Ob das dann wirklich passiert, naja, das ist die andere Frage. In dem Fall ja, vielleicht.
Ja, und das, was ihm, glaube ich, Adam Johnson, glaube ich, schon sehr gut gelingt, jedenfalls sieht es so aus, sich das Hineindenken, und das war da auch das Ziel seines Buches, in diese nordkoreanische Entität, wie die Leute denken, dass die zum Beispiel wirklich denken, dass es nichts Schlimmeres geben muss, als in den USA zu leben. Ja. Wo die Leute ihr Essen bezahlen müssen, was in Nordkorea nicht der Fall ist. Es gibt zwar nicht immer alles, manchmal nur Hirse oder nicht mal das, aber sie müssen nichts dafür bezahlen. Und ja, überhaupt sind die Amerikaner eben sehr, sehr unfrei, weil sie eben nur fürs Geld arbeiten und nicht für eine höhere Sache. Und da ist irgendwo auch was dran.
Ja, da ist irgendwo auch was dran. Ja.
Weil du kannst eben diese ganze Mühsal, die du hast, du kannst dir immer sagen, es ist für eine große, höhere, vielleicht die großartigste Sache auf dieser Welt. Dafür leide ich heute. Und die anderen werden die Früchte ernten.
Naja, klar. Ich meine, das ist der Grund, warum Ideologien halt so gut funktionieren. Mhm. Weil du natürlich immer ein höheres Ziel behaupten kannst.
Ja.
Und da jemanden drauf einschwören kannst. Mhm. Das zieht sich ja heute so ein bisschen auf durch unsere Bücher durch. Ja.
Ja. Und auch, dass sie eben dieses Strafsystem, was sie haben, wird auch behauptet, es sei das Beste der Welt, weil es... Die Strafgefangenen eben, es wird nicht bestraft, sondern du gibst ihnen quasi eine Auszeit, wo sie sich mit sich selbst befassen und ändern können. Also du hast dann da in den
eine Umerziehungslage.
Und diese Arbeit, die du leisten musst, ist Reinigung. Quasi genau.
So eine Katharsis. Das machst du
so lange, bis du das wieder richtig machst. Oder bist du, wie gesagt...
Bist du erkannt hast. Du also eigentlich ein Erkenntnisprozess, in dem du auf den richtigen Pfad geführt wirst.
Genau, und das wird dann auch so gesagt. Früher hätten, das wird immer so, diese feinen Foltermethoden werden immer beschrieben mit diesen groben in den 50ern, wo immer zusammengeschlagen wurde und totgeschlagen wurden Leute und so weiter. Das sei also primitiv gewesen. Aber damals hätten die Agenten noch geglaubt, dass man gegen Spione vorgeht in Nordkorea. Ja, also dass es da Spione gibt.
Ja.
Die gibt es aber gar nicht, sondern das sind eben Bürger, die sind auf den falschen Weg geraten. So, also man muss ihnen helfen, auf den richtigen zurückzukommen. Mhm. Und wenn man, ist ja die Frage, wenn man Schmerz und Mühsal und ein kurzes Leben als positiv bewertet, dann ist das ja auch alles gut.
Ja. Unterscheidet sich auch nicht von so vielen religiösen Vorstellungen.
Nein, ich meine, das ist ja auch, dass diese nordkoreanische Ideologie ist. Ist eine Religion, also offen.
Ja, ja.
Beispielsweise so.
Ne, was schaust du?
Beispielsweise, wenn diesem Boot, irgendwann werden sie geentert von amerikanischen Soldaten mit einem südkoreanischen Übersetzer, weil die ständig da irgendwelche Grenzen überschreiten. Mhm. Und weil die Amerikaner wollen sich diese Porträts mitnehmen, die da hängen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Über jeder Tür in Nordkorea, auch bei den Schiffen hängen diese beiden Porträts. So. Und dann sagt der Südkoreaner, das könnt ihr nicht machen, weil dann werden die alle ins Lager geschickt und ihre Familien mit. Sozusagen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass sozusagen, du musst dein Leben dafür einsetzen, dass dieses Bild nicht entweiht wird. Das können die Amerikaner, was soll das werden? Die wollen es halt als Souvenir haben. Genau. Ja, ja, genau. Und das ist schon, das zeigt schon eben dass es kommen in Nordkorea Menschen ins Straflager, weil sie sich eine Zigarette gedreht haben. Hm. Und zwar aus der Regierungszeitung, wo eben überall diese Bilder drauf sind von der Führerfamilie. Und wenn man das verbrannt hat, dafür kommst du ins Straflager. Also so religiös ist das da.
Ja, ja, genau. Ich meine, das im Prinzip. Ja. Genau. Mit dem Koran darf man das ja auch nicht machen.
Vergleichbar. Ja. Genau.
Ja.
Genau.
Sehr vergleichbar. Ah, interessant. Was ich mich trotzdem frage, ist, warum sich ein amerikanischer Schriftsteller, der jetzt offensichtlich, wir haben ja schon mal drüber spekuliert, ob er irgendwie koreanische Wurzeln hat oder sowas,
ja, glaube ich nicht.
Ausgerechnet dieses Thema ausgesucht hat. Also das ist ja schon jetzt nicht so wahnsinnig naheliegend zu sagen, jetzt ausgerechnet Nordkorea. Also man könnte irgendwas vor der Haustür nehmen, was...
Ja. Ganz ehrlich, ich glaube deshalb. Weil es nicht so offensichtlich ist. Nicht so klar ist.
Du meinst als strategische Entscheidung oder einfach nur als Herausforderung?
Als Herausforderung, denke ich mal. Als strategische Entscheidung, das weiß ich nicht, aber...
Ist das sein erstes Buch, sein erster großer Roman?
Oder? Nee, der hat mehr geschrieben.
Mehr geschrieben.
Jesus Son heißt eins. Aha. Also, vielleicht ist es eben da auch die Reflexion des Schreibens an sich oder wenn du eben diese vielen Studenten hast, die alle immer nur über ihr eigenes Leben schreiben oder über verwandte Themen, dass du dann dir wirklich überlegst, also was kann ich schreiben, was wirkt, wo es mir wirklich um die Figuren geht oder wo ich wirklich etwas erschaffen muss und nicht nur etwas wiedergeben. Also das Gegenteil zu dem, was Auster, ne, wo du sagst, okay, der jongliert immer mit seinem Leben und den Motive, die man kennt und die er kennengelernt hat.
Ja. Mhm. Ja, müsste man mal im direkten Vergleich lesen und schauen, ob das qualitativ einen Unterschied macht. Ob sich das anders anfühlt.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei diesem Erzählungsband, den wir von Adam Johnson besprochen haben, da war eine Geschichte aus dem pädophilen Milieu. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich sehr gut dran.
Da ging es eben auch um so eine Figur, die so halbböse war, weil sie ein bisschen pädophil veranlagt vielleicht war, aber das nicht, aber zu viele Skrupel hatte, das auszuführen, dann aber sein Job war ja, diese Bilder zu schneiden.
Genau.
Also er war Cutter quasi.
Ja. Genau.
Und da würde ich jetzt auch mal sehr stark davon ausgehen, dass das nicht viel mit seinem Leben zu tun hat.
Nee, das, genau. Und wir hatten uns ja auch schon häufiger darüber unterhalten, was du jetzt als akademisch vielleicht bezeichnest. Und was mich ja an diesen Kurzgeschichten auch durchaus gestört hat, da ich so das Gefühl hatte, das war so die Top Ten der menschlichen Aberrationen. Und das wird so durchdekliniert, nur um zu beweisen, irgendwie, wie wahnsinnig toll man sich in Leute reinversetzen kann. Das hat mich ja auch durchaus auch gestört.
Mhm.
So, und das nehme ich auch zum Beispiel, ich glaube, David Mitchell macht das auch gerne mal, dass man so das Gefühl hat, das ist so ein bisschen so showing off halt irgendwie.
Ja. Adam Johnson ist jetzt 50 dieses Jahr und ist einfach vielleicht noch kein Meister, sondern noch auf dem Weg dahin. Vielleicht muss er seinen großen Meisterschaft kommen.
Ich unterstelle halt manchmal so ein bisschen, dass das Leute sind, die halt so auch das eigene umschiffen irgendwie, weil sie einfach ungern was von sich preisgeben und da halt irgendwie so außen rumkreiseln oder so. Und ich immer denke, das wäre schon mal interessant irgendwie zu erfahren, um was es in denen jetzt wirklich geht. Oder ob es überhaupt um irgendwas wirklich geht. Oder ob das halt wirklich Fingerübungen sind. Oder um was das, ne? Da habe ich schon manchmal das Gefühl, da wird so ein Umweg gemacht oder es wird so umschifft, oder? Aber das ist ja auch legitim. Also muss ja nicht jeder das Innerste nach außen kehren. Ich finde es manchmal interessanter, wenn man das Gefühl hat, also da hat jemanden so echt ein persönliches Anliegen. So.
Also diese erste Geschichte aus dem Band Nirvana, da geht es um eine Frau,
die Krebskrankheit.
Ne? Ja, sie hat eben keinen Krebs, sondern es ist eine andere, seltene, genetische oder irgendwie Nervenkrankheit.
Ja, kann auch sein.
Und sie behandelt das dann teilweise mit Marihuana und dann kommt dieses Nirvana, Hören unter dem Kopfhörer, dieses völlige Wegsein. Und der Mann im gleichen Haus, der künstliche Lebensformen erschaffen kann, so der so kleine...
Ach, diese Avatare, ne? Oder diese dreidimensionalen
Hologramme. Ja, Hologramme sind es, genau. Ja. Und da taucht gleichzeitig so eine Drohne auf, die das alles beobachtet. Und Adam Johnson hat gesagt, dass seine Frau hatte Brustkrebs. Daher kommt das.
Es gibt nochmal eine Krebsgeschichte. Ne?
Ach so.
Es kommt gleich in zwei. Also es kommt also so eine Krankheit von Frauen kommt gleich zweimal vor.
Ja. Und das ist natürlich, glaube ich, einfach die Antwort, dass er nicht sich selbst ganz da reingibt, aber so Teile davon und dann auch verwandelt. Das verwandelt sich ja dann auch in den Geschichten. Ja. Ich weiß nicht, ob man da eine abschließende Meinung dazu geben sollte, weil nur über das eigene Leben zu schreiben. Ja, was soll andere Leute das interessieren, wenn da nichts allgemein Interessantes dabei ist?
Naja, also es ist ja immer so, dass die Kunst das Persönliche ins Allgemeine zu überführen.
Mhm. Aber du meinst, dass man sollte beim Persönlichen anfangen und nicht so weit, die Übung bei diesem nordkoreanischen Weisen, so weit von mir wegzugehen, wie irgend möglich. Genau. Gleichzeitig doch einen Link zu haben, weil die Verbindung von USA und Nordkorea ist ja durch diese Feindschaft ziemlich eng. Die sind immer noch im Krieg.
Aber das ist natürlich eine sehr abstrakte politische Ebene, wo ich jetzt mal behaupte, dass man da selbst emotional wenig betroffen ist von. Nee, ich finde das einfach nur interessant. Ich würde jetzt gar kein Ranking da machen wollen. Mhm. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Mir fällt das nur manchmal auf, dass ich oft das Gefühl habe, dass jemand dass das wie gesagt so eine Fingerübung ist, eine groß angelegte Fingerübung, irgendwie oft brillant ist und so weiter und so fort, aber wo ich emotional dann doch nicht so mitgehe, weil ich das Gefühl habe, da hat jemand kein persönliches Anliegen, weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das immer spüre oder dass man das spüren muss und es gibt bestimmt auch Leute, die wollen das gar nicht, also, aber ich merke, mich packt das manchmal einfach mehr, wenn ich das Gefühl habe, da geht jemand dahin, wo es auch für ihn persönlich irgendwie so ein bisschen wehtut.
Ja,
also, dann erreicht mich das auch einfach eher.
Ja.
Aber das ist kein Imperativ, den ich da jetzt formulieren will.
Ja. Also. Gut, sag mal, wollen wir vielleicht hier Schluss machen?
Ja, gerne. Ich muss jetzt nämlich mein Bein mal vom Tisch nehmen.
Genau. Du musst deine Tabletten wieder nehmen.
Ja. Ich kann auch nur hier sagen, nie tanzen auf zu hohen Schuhen. Ist nicht gut.
Okay. Wollen wir jetzt schon sagen, dass wir uns im Juni wieder treffen? Ja.
Ja, wir behaupten das jetzt einfach.
Wollen wir jetzt schon was ausmachen, was wir lesen, oder machen wir das in Ruhe?
Du, lass uns das mal nicht öffentlich machen.
Okay.
Ansonsten scheitern wir so im großen Maßstab.
Gut, dann danke ich dir.
Ich dir auch.
Das war toll, wie immer. Tschüss.
Tschüss.